Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg, der endlich mal wieder von Platz 1 grüßt. Und wenn wir über Spitze reden, passt das so gar nicht zu meinem heutigen Gesprächspartner. Er ist dennoch da. Hallo Julian.
Absolute Frechheit. Moin Lars und ein schönes Grüße Mats Facklam in die Runde.
Oha, okay. Du steigst direkt mit so welchen komischen Sachen an, das bringt mich direkt aus dem Konzept. Ja. Ich wollte dich direkt am Anfang testen, Julian.
Okay.
Kleiner Test, ob du deine Präsenz hier rechtfertigen kannst.
Ja, okay.
Wann war der VfB Oldenburg das letzte Mal Tabellenführer in seiner Liga?
Ach du Schande. Also natürlich in der Aufstiegssaison wird es gewesen sein, spätestens am Ende. So, das ist so das Letzte, was mir im Gedächtnis bleibt. Dritte Liga wahrscheinlich nicht ein Spieltag, dann Abstieg, da war die erste Saison ja noch ganz gut. Ich würde sagen, in dieser Saison nach dem Abstieg wahrscheinlich irgendwann mal zwischendurch.
Ja, damit hast du dich auch hier wieder disqualifiziert. Nein, es war tatsächlich der letzte Spieltag in der Aufstiegssaison.
Ach echt? Ah ja, okay.
Weil sowohl in der dritten Liga, da ging es glaube ich mit dem 0-1 bei 1860 München los und da war der VfB ja ohnehin kein Teil der Spitzengruppen.
Ja.
Als auch dann die beiden Regionalliga-Saisons danach gedacht, sind ja jeweils, wie du dich erinnern kannst, wenn du ein bisschen gestartet. So in deinem Kopf nochmal kramst.
Saisonstart war so ein
zwei
Thema.
Zwei Fehlstarts.
Ja,
die,
stimmt.
Die Saison nach dem Aufstieg war mit Benjamin Duda, da ging es mit einem, ich glaube es ging mit einem ausgefallenen ersten Spieltag bei Phoenix Lübeck los, dann gab es das 4-0 gegen Kielja Kiel, Aufsteiger, da dachte man noch, die Welt ist heile, aber danach ging es bergab.
Danach ist die Welt zerbrochen.
Und letzte Saison dann mit Fuad Kilic auch, ja,
auch nicht ein
absoluter
gestartet.
Fehlstart, da ging es glaube ich mit der Auswärtsniederlage in Norderstedt los, also
gut,
da spielte man auch keine Rolle.
Der erste Spieltag war ja eigentlich auch noch eine Art Fehlstart in dieser Saison, aber danach so, lupen rein.
Seitdem geht's bergauf, Julian.
Ja.
Julian, bevor es aber richtig losgeht, stelle ich euch kurz den Werbepartner für diese Folge vor. Sportler aufgepasst, seit 2006 ist Sportnord euer zuverlässiger Partner rund um das Thema Teamsport und Sportartikel. Vor Ort in Brake und online unter www.teamsportausstatter.de findet ihr eine große Auswahl diverser Sportartikel, egal ob Schuhe, Taschen, Trikots oder Sportequipment.
Genau, wollen wir gleich einsteigen, Lars?
Du hast noch mal einmal kurz zur Erklärung, weil ihr wieder Julians Stimme hört.
Stimmt, ja.
Henning, wir arbeiten an der Belastungssteuerung. Er arbeitet sich Stück für Stück wieder heran an den Podcast. Ja. Hat leider noch ein bisschen Trainingsrückstand, ist aber hoffentlich in der nächsten Folge wieder mit dabei.
Genau, die medizinische Abteilung hat gesagt, er braucht noch ein bisschen, aber auch an dieser Stelle noch mal weiterhin gute Besserung und macht euch keine Sorgen, Henning wird alsbald hoffentlich zurück sein. Genau, viele Grüße und lass uns jetzt mal starten mit dem Spiel vom Wochenende. Unser aktueller Grund, über den VfB wieder zu reden. Heimspiel VfB Oldenburg, wieder gegen einen Aufsteiger, diesmal HSC Hannover. Und was soll ich sagen, die Offensive, die rollt.
Die gleiche Geschichte der letzten zwei Heimspiele, würde ich fast sagen.
Absolut.
Also man kann sich wirklich nicht beschweren als Zuschauer, der aktuell ins Marschwegstadion geht. 5-5-6 oder wie? Nee, 6-5-6 waren die drei Heimspiele mit den geschossenen Toren.
Über 20 Tore in den letzten vier Spielen, 21 glaube ich waren es.
21 sind es gewesen, 4-0 beim HSV, 6-2 Altona, 5-2 Schöningen und jetzt das 6-1 gegen den HSC.
Ja.
Ja, das sind Zahlen.
Ja,
das liest sich doch ganz gut. Damit
Zahlen
hat man
eines
sich,
Aufsteigers.
Hat man sich, ja, okay. Ja, da kommen wir vielleicht noch ein bisschen später zu, aber damit hat man sich, glaube ich, auf jeden Fall erstmal eine Tabellenführung verdient.
Ja, absolut.
Wenn man auch so überzeugend diese Heimspiele gewinnt, weil klar, wenn wir darüber reden, das waren jetzt drei Heimspiele in Folge, dreimal gegen den Aufsteiger, da ist der VfB auch naturgemäß Favorit, aber es geht ja auch immer um den Eindruck, den so eine Mannschaft hinterlässt. Arbeitet man sich zu Siegen, wurschtelt man sich irgendwie durch, hakt's im Getriebe und das ist ja aktuell absolut nicht der Fall.
Ja, pure Dominanz würde ich das einfach mal betiteln.
Ja.
Und es geht halt auch immer gut los, ne? Also jetzt zum Beispiel auch, es hat wie viel, 2 Minuten, 3 Minuten gedauert, da hat es schon das erste Mal geklingelt. Unser Paradestürmer, mein bester Freund.
Ich merke schon, dein bester Freund, du hypst die, ne?
Ja, zu Recht. Also ja. Wenn das gerade jemand verdient hat. Ich meine, die ganze Mannschaft spielt toll, aber ich finde, einer sticht da nochmal so ein bisschen heraus und das ist, glaube ich, Mats Fackler. Und wer freut sich denn nicht, mal endlich wieder einen Stürmer zu haben, der die Tore macht?
So ist es. Und man muss wirklich sagen, ja, wie du gerade gesagt hast, irgendwie geht es tatsächlich immer sehr früh zurzeit los. Schöner langer Ball von, ich glaube, es war Julian Boccaccio.
Ja, ich glaube auch so ein Befreiungsschlag, so ein halber Befreiungsschlag.
Ja, war's, aber ne? Wenn du dir das nochmal im Video anguckst, er guckt vorher einmal hoch.
Er hat es schon geahnt.
Also natürlich, ne? Ist das kein Ball, den er jetzt auf 2 Meter genau getimt hat, aber er ist gedankenschnell im Mittelfeld und sieht die Gelegenheit, quasi so aus der Drehung mit einer Direktabnahme Mats Fackler zu schicken. Ja, leider hoher Ball.
Mit Hilfe vom Torwart.
Ja, der Torwart hat sich nach 2-3 Minuten gedacht, so ganz warm bin ich auch noch nicht, ich laufe mal los.
Ja. Den sprinte ich mir doch.
Ja, leicht verschätzt. Ja. Fackler legt den Ball vorbei und muss ihn dann nur ins leere Tor schieben. Ja, genau. Traumstart, den du halt, wenn du ohnehin schon in so einer guten Form bist und dann so einen Start hast, dann kommst du halt auch ins Rollen, wie du gerade so schön gesagt hast.
Ja, und man muss auch sagen, ne, also völlig auch nochmal einordnen zu sagen, Hannover als Aufsteiger, die spielen schon auch einen guten Fußball, die haben schon auch mitgespielt. Aber was, finde ich, jetzt auch den Unterschied macht zu den letzten Jahren, der VfB ist halt inzwischen wirklich auch eiskalt vorm Tor, der nutzt halt die Chancen. So die ersten, ich glaube, die ersten 3 Chancen waren 3 Tore in dem Spiel und dann mit dem 3-0 spielt sich halt nach 20 Minuten deutlich entspannter. Ja, wir müssen über das 2-0 sprechen, Lars. Es ist Fackler gegeben worden, sagen wir mal so.
Ja.
Also es ist im 16er, er kriegt den Ball, setzt sich eigentlich ganz schön in Szene und dann liegt der Ball im Tor und sein Name ist an der Anzeigetafel. Ja. Wie hast du das gesehen?
Das hast du schön zusammengefasst. Also ich wundere mich, wir haben jetzt Montagmittag, er steht überall als Torschütze drin und wir gönnen Mats Fackler jedes Tor und wir nehmen das auch mit dann in die Statistik. Absolut. Und sagen, er hat jetzt 10 Saisontore.
Es ist sein Tor offiziell.
Aber das ist für mich, wenn man sich das anguckt, ist das ein lupenreines Eigentor.
Glasklare, genau, ein Gegenspieler versucht noch dazwischen zu kommen mit dem Bein und nur durch diese Initiative, also er schießt den Ball ins eigene Tor, ist auch nicht so, dass Fackler schießt und abgefälscht wird.
Mats schießt ja selber gar nicht.
Nee, genau, er läuft
zum Ball gehen.
Genau, und dann kommt der Gegenspieler ihm zuvor und schießt ihn ins eigene Tor. Also für mich auch glasklares Eigentor.
Also es ist nicht für dich, es ist ein glasklares Eigentor.
Ja. Ist die Frage.
Man sieht es auch am Jubel von Mats, er jubelt ja gar nicht über seinen eigenen Treffer, sondern.
So, jetzt die Frage als alter Regionalliga-Experte: Wird das nochmal einkassiert? Wie funktioniert das denn jetzt? Weil in der Bundesliga kommt dann manchmal einen Tag später die DFL und sagt: Ach, übrigens, das Tor wird mir doch irgendwie als Eigentor oder so.
Ja, das ist eine schöne Frage, Julian, die ich dir offiziell nicht beantworten kann.
Ja, schön, dass du Experte hier in diesem Podcast bist. Vielen Dank, Lars.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch einkassiert wird, weil es steht überall in den Statistiken drin. Es ist ja nur noch die Möglichkeit, dass der Schiedsrichter auf seiner Karte eingetragen hat, Eigentor, und irgendwie ist es noch nirgendwo korrigiert. Ich glaube nicht, dass es jetzt beim Nord-RV noch irgendein Verfahren oder sowas unter der Woche gibt, wo sie nochmal die Torschützen kontrollieren. Weiß ich aber offiziell nicht. Ich vermute, er steht als Torschütze drin, er wird als Torschütze drin bleiben, steht dementsprechend bei 10 Saisontoren. Wir werden dann nochmal einen Blick drauf haben, vielleicht in der Woche, ob sich irgendwo nochmal eine Statistik geändert hat.
Wir fragen jetzt auch nicht aktiv an.
Wenn es jemand weiß, dann schreibt uns.
So. Genau, stimmt, ja. Wie ist die E-Mail-Adresse?
Gerne eine E-Mail an red.sport@nwzmedien.de. Ich weiß es offiziell tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, dass das nochmal geändert wird. Wir gönnen es, Max, aber es war trotzdem es war ein glasklares Eigentor. Ja.
Alleine seine Aura hat vielleicht das Tor schon beeinflusst, kann man so stehen lassen. Nein, aber wir werden sehen, sollte sich was ändern, würdet ihr es auch hier in diesem Podcast noch erfahren.
Man muss natürlich sagen, es ist wichtig für ihn, dass dieser Dreierpack zählt, weil auch Julian Ulbricht, Stürmer des SV Meppen, hat 3 Tore gegen den SSV Jeddelo am Wochenende geschossen, steht damit auch bei 10 Saisontoren, beide im Gleichschritt quasi von 7 auf 10 gestellt. Und wenn das so weitergeht, wird das wahrscheinlich ein Duell um die Torjägerkrone in dieser Saison.
Ich glaube auch, der drittplatzierte Torjäger hat, glaube ich, 5 Tore, also es ist auch schon eine Lücke. Kleine Lücke.
Mal, ich meine, 10 nach 8 Spielen ist natürlich auch schon eine Ansage.
Ist eine Ansage, absolut. Ja. Und nach ein paar Dreierpacks lässt sich natürlich auch schnell hochschrauben. Ja. Dann,
zurecht gemogelten Dreierpacks, aber okay.
Ui. Dann hat es aber auch nicht lange gedauert. Nach diesem Jubel, 15. war das Tor von, Fackler oder nicht, offiziell von Mats Fackler. Und dann nur 2 Minuten später, Demai hat eine kleine artistische Einlage nach einem Eckball fabriziert. Also Eckball VfB geht an den zweiten Pfosten. Auch da, finde ich, kann man über den gegnerischen Torwart diskutieren, weil der ist schon sehr nah im 5-Meter-Raum. Der hätte da, glaube ich, energisch den Ball wegfaust oder kriegen können.
Die Sonne stand bestimmt ungünstig.
Auch das, vielleicht der Wind noch, man weiß es nicht. Aber der ist ein paar Schritte hin, orientiert sich dann wieder zurück, dann über 2 Umwege landet er bei Demai und der ja, setzt zum Seitfallzieher an, trifft ihn. Vielleicht, also ich sag mal, ich möchte ihm nicht zu nahe treten. Er wollte schon Seitfallzieher machen, aber vielleicht nicht genau so, wie es am Ende gelaufen ist. Würdest du das unterstreichen?
Ja, klar. Also der Seitfallzieher, der ist ja genau offensichtlich, dass er den so haben will. Er trifft den Ball dann nicht voll. Und auch das ist dann wieder irgendwie so ein Fall von, wenn es läuft, dann läuft's. Er trifft den Ball nicht voll und er geht dann mit zwei Aufsetzern hinten gegen den Innenpfosten an den zweiten Pfosten. Von da nur ein Stück hinter der Linie, also weit drin war er auch nicht. Irgendwie, es passt alles zusammen. Er geht dann knapp rein, 3-0. Ja, ja. Und dann ist das Spiel eigentlich nach 17 Minuten streng genommen entschieden, wenn wir da mal ganz korrekt sind. Aber bemerkenswert vielleicht in dem Zusammenhang, Drilon Demay, Startelf wieder.
So, darüber müssen wir auch reden.
Vjekoslav Taritas auf der Bank.
Ist der so ein bisschen der Verlierer des Saisonstarts, weil er hat ja die ersten Spiele gestartet, hat vielleicht bei der Offensive ist er so ein bisschen abgefallen im Vergleich zu den Flügeln zu Faklam vorne und jetzt versucht halt Fossi da eine andere Option.
Ja, für Verlierer wäre es mir noch weit zu früh. Es wäre mir einfach noch zu früh. Wenn er dauerhaft auf der Bank sitzen würde, dann wäre er natürlich irgendwann ein Verlierer. Aber er hat die ersten Saisonspiele erstmal alle gemacht. Du hast recht, bei dieser in allen Belangen dominierenden Offensive ist er nicht so auffällig wie in der letzten Saison. Letzte Saison war die Offensive schwach. Und irgendwie hing fast jedes Tor am Fuß von Vjekoslav Taritas, entweder über eine Vorlage oder ein eigenes Tor. Und diese Saison sind halt Rafa Brandt, Lino Schäfer, Aurelio Bongo auf den Außen, plus halt Mats Faklam vorne drin, Julian Boccaccio, 7 Torvorlagen schon an den ersten 8 Spielen. Das sind so die Leute, die ihre Füße irgendwie ständig im Spiel haben, wenn der Ball im Tor liegt. Und Vicky eben noch nicht. Das ist jetzt, glaube ich, nichts Dramatisches, aber ja, Drilon hat sich das erarbeitet, hat ja auch letztes Spiel schon getroffen, hat jetzt getroffen, ist erstmal drin. Und ich würde jetzt aus Trainersicht sagen, es gibt jetzt nicht so viele Gründe, am Freitagabend in Lohne, werden wir natürlich gleich auch nochmal drüber sprechen, da großartig was zu ändern. Dennoch, Dario ist auch jemand, der immer gerne gegnerabhängig guckt, ob er nochmal was Kleines verändern möchte. Gerade in der Offensive gibt es auch die Möglichkeiten. Defensiv werden sie langsam weniger. Ja, gerade offensiv kann er da auch nochmal wieder tauschen. Aber Verlierer ist mir zu früh. Aber klar, er hat jetzt erstmal eine Woche von der Bank zugeguckt von Anfang an. Heißt aber, das ist ja noch keine langfristige Entscheidung.
Nein, genau.
Und aber es ist einfach ein gutes Zeichen, dass die Auswahl einfach da ist. Ne?
Und Taritas, halt auch sofort funktioniert.
Hättest du mir erzählt, Taritas auf die Bank setzen vor der Saison, weil die anderen alle zu gut in Form sind, dann hätte ich gesagt, ja, okay, dann sieht schon mal ganz gut aus.
Ja, genau. Und sonst auch, wo wir schon bei der Aufstellung sind, Fossi hat sich wieder für die offensivere Variante auch im Zentrum entschieden mit Boccaccio noch, der natürlich auch diesen Offensivdrang hat. Und du hast schon gesagt, hinten
ja,
die...
Wobei muss ich kurz einmal einhaken, Nico May ja gerade mit Bauchmuskelzerrung auch nicht im Kader, von daher ist das schon so das Mittelfeld, was man
erwarten konnte
mit Ausnahme halt dieser Position Demay oder Taritas.
Genau, und dann hast du schon die Defensive angesprochen, das war eine Notverteidigung, kannst auch nochmal durchführen, wie da die Aufstellung war hinten.
Ja, die Aufstellung an sich war ja nicht großartig überraschend, dadurch, dass Leon Deichmann Muskelbündelriss und Marc Schröder Teilanriss im Knie länger ausfallen. Spielen halt Nico May und Ermal Pepschi zurzeit in der Innenverteidigung. Links halt Rafa Brandt, das ist die offensive Lösung. Da ist jetzt Nico Kniestock auch wieder zur Halbzeit eingewechselt worden. Das heißt, der wird immer mehr rangeführt und wird wahrscheinlich dann in Spielen, wo man vielleicht nicht diese Dominanz von vornherein erwarten kann, dann auch langsam wieder reinrücken für Rafa Brandt. Ja, rechts hinten Gufo Anubodem, aber da so der Rückschlag des Tages, nach 10 Minuten verletzt ausgewechselt. Ja. Knieprobleme muss... auch da ins MRT, Ergebnis noch offen.
Man weiß noch nichts.
Genau, man weiß noch nicht, wie schlimm es ist. Ja, aber das macht natürlich das Aufgebot in der Abwehr langsam ziemlich klein.
Zumal die Alternative auf rechts wäre ein Patrick Möschel eigentlich, der ja auch eigentlich mal wieder an der Mannschaft war, aber jetzt nicht im Kader stand. Lars, weißt du dazu mehr?
Ja, genau. Er kämpft einfach ja schon seit der Vorbereitung immer mal wieder so mit leichteren Problemen. Sebastian Schachten hat sie mal diffus genannt. Es sind immer wieder kleinere muskuläre Problemchen und so weiter dabei, kommt nicht richtig in Fahrt, war schon ja 2-3 Mal jetzt im Einsatz als Joker, ist jetzt wieder draußen. Da können wir ehrlicherweise, glaube ich, zeitnah nicht so viel Hilfe erwarten, weil selbst wenn er dann jetzt wieder spielfit ist, wird er trotzdem erstmal auf der Bank sitzen. Er hat ja viel zu viel verpasst. Dementsprechend, ja, Luis Heidinay ist reingekommen als Rechtsverteidiger und ich glaube, allzu viele Alternativen sind dann auch nicht mehr da. Also das wird dann schon wahrscheinlich, je nach Diagnose bei Ngufu Anubodem, am Freitag die Viererkette sein, dass Luis Heidinay rechts hinten beginnt, Nico May, Ermal Pepschi in der Innenverteidigung und dann links wahlweise Rafa Brandt eigentlich nicht seine Position, aber er macht das gut. Natürlich jetzt aber auch gegen zwei Mannschaften, wo der VfB einfach besser war.
Ja.
Rafa Brandt oder dann Nico Kniestock.
Und kommen wir mal zum Spiel zurück gegen Hannover. Es war natürlich offensiv ein Feuerwerk. Kurz vor der Halbzeit gab es dann aber das Gegentor, wo man vielleicht auch sehen konnte, dass es defensiv jetzt nicht die Stammbesetzung ist.
Ja.
Wenn man die Nadel im Heuhaufen suchen will.
Genau, das muss man jetzt so ein bisschen echt mit Vorsicht genießen. Ja. Also der VfB war dann so ab dem, es steht 4-0 nach 32 Minuten. Ne? Das 4-0 war auch nochmal eine schöne Kombination, wo Lino Schäfer auf Aurelio Bongo ablegt, der wie so oft einen Schritt schneller ist als Gegenspieler und Torwart und dann auch nur noch ins leere Tor schieben muss. Ja, da hat der VfB danach sich so eine kleine Auszeit genommen, würde ich jetzt mal sagen. Aber wem soll man es vorwerfen, wenn man 4-0 nach einer halben Stunde führt? Da war Hannover schon besser im Spiel. Du hast es gerade selber gesagt, das ist ohnehin nach vorne eine spielstarke Mannschaft. Diesen Satz habe ich, glaube ich, schon 8 oder 10 Mal jetzt in den ersten Saisonwochen gelesen, auch bei den Kollegen in Emden, als HSC Hannover gegen die gespielt hat. Auch in Lohne haben sie ja schon 3-2 gewonnen. Nach vorne geht da schon richtig was und das haben sie dann auch eine Zeit lang gezeigt. Machen dann, ja, in der Phase finde ich dann auch durchaus verdient das 4-1. Bei einer Flanke, ja, kleiner Wermutstropfen, so Luis Heidinei ist halt noch, kommt gerade aus der A-Jugend erst so richtig raus, wird da schon mit dem Körper ganz gut weggecheckt. Das ist kein Foul, nee, das ist Körpereinsatz.
Ja, völlig normal.
Da kann man jetzt schon, wenn man anspruchsvoll sagt, da muss er mehr reingehen, da muss er raus lernen. Dadurch kommt der Ball hinten auf den zweiten Pfosten durch und
der
schiebt ihn in die lange Ecke ein.
Genau, war aber wirklich natürlich nichts Schlimmes. Kurz danach Halbzeit, es geht wieder los und dann kommt unser Lieblingsstürmer Mats Fackler wieder zum Zug.
Dein Lieblingsstürmer?
Ja, nein. Sag ich auch so.
Ich will mich da gar nicht ausschließen, aber ich merke das ja bei dir.
Ja.
Ja, schöner Angriff.
Ballgewinn, ja.
Genau, Ballgewinn. Rafa Brandt ist so in Zehnerposition, so. Treibt ihn nach vorne, 20 Meter vom Tor. Legt ihn nach außen auf Julian Boccaccio, der noch am Torwart scheitert. Ein klassischer Abstauber dann. Und Mats Fackler.
Steht da, wo er stehen soll als Mittelstürmer und schiebt ihn ins leere Tor. Finde ich auch nochmal erwähnenswert. Der Schiedsrichter hat gut Vorteil laufen lassen, weil ich glaube, Lubongo war es, der da in der Mitte auch meiner Meinung nach gefoult wurde. Hat er aber richtig antizipiert, dass es da ruhig trotzdem noch eine Chance gibt und so das 5-1 gefallen ist.
Das finde ich nett, dass du den Schiedsrichter lobst, aber das erwarte ich auch. Wenn ja. So eine Kombination so eindeutig von der Mitte nach links gespielt wird, auch wenn da einer fällt, dass er dann nicht direkt abpfeift.
Darf man doch trotzdem mal sagen, dass er es richtig gut gemacht hat. Also, dass du da jetzt wieder was dagegen sagst, Lars. Also, ich war Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, nee, na gut.
War ganz, ganz toll und eine ganz schwierige Entscheidung.
Okay, dann noch vor der 60. Minute das Finale 6-1 und da haben wir ja ein feines Füßchen im Kader.
Ja, Julian hat mal wieder einen Freistoß reingehauen, ist jetzt nicht das Neueste.
Ja.
Wir haben gesagt, an der 20-Yards-Linie, als wir uns das nochmal im Video angeguckt haben.
Genau, Boccaccio meinst du natürlich,
Julian Boccaccio sind ja nach wie vor immer wieder die Football-Feld-Linien im Marschwegstadion zu sehen. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber wirklich. So ein Stück weit hat man sich auch dran gewöhnt.
Ja.
Ja, ich hätte jetzt 26, 27 Meter getippt, er lag tatsächlich auf der 20-Yard-Linie. Ja, schöner Freischuss über die Mauer, er hat ja halt das Talent, dass er nicht nur zirkelt, sondern auch eine Schärfe drin hat in seinem Schuss. Dennoch bin ich der Meinung, er war schon auch ein Stück weit weg. Schöner Freistoß, aber ein guter Torwart an einem guten Tag, glaube ich, kann den auch halten. Aber gut, wir wollen jetzt nicht überall die Nadel im Heuhaufen suchen.
Nein, absolut. Und 6-1 war einfach ein schöner Fußballtag mal wieder im Marschwegstadion.
Ja, und das Ganze hat natürlich auch einfach Vorteile. Da steht 6-1 nach 56 Minuten und der Trainer kann halt wieder frühzeitig wechseln, weil wir müssen festhalten, personell sieht es eigentlich gar nicht so dolle aus. Vorne ja, aber dieser starke Lauf kaschiert eigentlich, dass der VfB schon wieder mit Anu Bodem, mit Leon Deichmann, mit Marc Schröder, mit Patrick Löschel, mit Nick Otto, mit Nico Kniestock, der gerade zurückkommt. Ja, der ist jetzt wieder fit, der kommt gerade zurück und so weiter, hat aber auch einen kleinen Rückstand. Echt wichtige, wichtige Leistungsträger, gerade defensiv nicht dabei hat. Und da tut es schon gut, dass der Trainer dann, ich glaube in der 58. Minute war es, hat er Demay für Taritas getauscht, hat Faklam schon runtergenommen für Otuali, hat zur Halbzeit schon Nico Kniestock für Lino Schäfer gebracht. Da sind mal so all die schon dabei, die vielleicht auch mal so ein bisschen angeschlagen waren oder wo die Kräfte wichtig ist, die auch einzuteilen.
Genau. Hinten raus dann
und dann auch Vincent Hagen wieder seine Einsatzminuten bekommen, ist ja tipptopp. Und Da denkt man ja, oder ganz viele Vereine reden dann nach der englischen Woche davon, dass die total anstrengend und kräftezehrend waren. Ist ja auch normal. Wenn man aber drei so deutliche Heimsiege hat, wo man dreimal in einer Halbzeit oder in einer 55. oder 60. Minute schon diese fünf Wechsel, die es ja auch noch gar nicht, also seit der Corona-Zeit gibt es ja erst, ausnutzen kann, dann sparst du natürlich bei denen, die fit sind, auch wichtige Kräfte.
Absolut. Und wir hören auch mal rein, denn Dario Fossi hat sich nach diesem deutlichen 6-1 auf der Pressekonferenz auch nochmal geäußert. Und das war seine Einschätzung zum Spiel.
Ich denke, wir sind schon gut ins Spiel gekommen. Wir wussten, dass uns nicht nur ein Aufsteiger hier erwartet, sondern eine Mannschaft, die total überzeugt ist von ihrem Spielstil. Ich bin sehr imponiert, es gefällt mir. Wir haben es der Mannschaft auch gesagt, es ist kein normaler Aufsteiger, der irgendwie hochkommt und sagt, die wollen mauern, die wollen lange Bälle spielen. Wie wir aber ins Spiel gekommen sind, war gut. Wir haben sehr gut verteidigt zu Beginn. Dann gehört es halt auch die Qualität, die wir dann auch haben, die wir in den letzten Wochen oder in der Saison einfach auch zeigen, dass wir offensiv dann gut und parat dann da sind, wenn uns was angeboten wird. Das haben wir dann heute sehr, sehr effizient dann an den Tag gelegt. Und dann hatten wir die letzten 15 Minuten, 20 Minuten so ein bisschen den Gang runtergeschaltet. Und da hat man gesehen, wenn wir das machen, wie gut der HSC das bespielt. Wir hatten dann schon unsere Probleme. Das Gegentor kriegen wir dann auch, weil wir dann einfach auch viel weniger machen. Haben in der zweiten Halbzeit ein bisschen umgestellt, um einfach die Mitte dann mehr zuzumachen. Das hat dann eigentlich in meinen Augen sehr, sehr gut funktioniert. Mit den zwei weiteren Toren, die wir dann machen, verfallen wir dann wieder in so einen Trott, ein bisschen tiefer stehen. Ich kann es der Mannschaft, ich kann es verstehen, auch wenn wir es nicht sehen wollen. Aber wenn man sich unsere Viererkette heute anguckt, ich glaube, ich wäre kein Trainer mehr hier, wenn ich gesagt hätte, am 8. Spieltag spielen wir mit so einer Viererkette, die niemals so zusammenspielen könnte. Dafür haben sie es aber dann gut gemacht, haben sich hinten reingestellt, haben gut verteidigt und wie viel Gewinn dann noch verdient, das ist dann total in Ordnung. Wir sind froh, dass wir so eine Serie gestartet haben. Wir sind froh, dass wir so da sind, wie wir momentan da sind. Das macht mich dann schon auch stolz. Wir müssen aber auf jeden Fall noch trotzdem viel, viel arbeiten, um noch besser zu werden. Weil die Phasen, die wir teilweise jetzt in den letzten Spielen hatten, wo wir dann den Gegner zu sehr dem Ball gegeben haben oder sie entfalten haben lassen, das kann auch dann auch mal schief gehen. Man schießt nicht jedes Spiel 6 Tore, auch wenn wir in den letzten Spielen, ich glaube, 21 Tore geschossen haben. Aber da müssen wir uns auf jeden Fall auch strecken, auch wenn die Mannschaft sich Tabellenplatz 1 in meinen Augen jetzt total verdient hat.
Ja, Dario Fossi, voll des Lobes, kann man sich, glaube ich, nur so anschließen in seiner Analyse, oder?
Ja, ich musste so ein bisschen schmunzeln, als er über die noch nicht zusammengespielte Viererkette, da suchte er, glaube ich, so ein bisschen die richtigen Worte. Ja, ist halt eben dann tatsächlich eine völlig ungewöhnliche Besetzung zurzeit, aber also das sind gerade bei Deichmann und Schröder halt ja keine kurzfristigen Verletzungen. Das wird sich noch alles ein bisschen hinziehen und bei Anu Bode müssen wir halt jetzt abwarten.
Kurze Werbepause.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Und du hast es schon zu Beginn dieses Podcasts gesagt, durch diesen Sieg klettert der VfB auf Tabellenplatz 1, weil der SSV Jeddelo seine erste Saisonniederlage kassiert hat. Relativ deutlich 0-4 gegen Meppen.
Ja, wenig überraschend vor dem Hintergrund, dass Jeddelo einfach Dienstagabend dieses Landespokalspiel gegen den VfL Osnabrück hatte, dass sie nach 120 Minuten 0-0 erkämpft haben und dann 5-4 im Elfmeterschießen gewonnen haben. Da waren dann keine 72 Stunden zwischen, um dann auswärts beim SV Meppen zu spielen. Ja, und da muss man wirklich sagen, das ist aus Jeddeloer Sicht einfach ein unglückliches Timing, weil du musst, also Jeddelo spielt eine tolle Saison, herausragend bis jetzt der Saisonstart, aber du musst, um in Meppen als SSV Jeddelo zu bestehen, musst du irgendwie in Vollbesitz deiner Kräfte sein. Da waren dann noch ein, zwei angeschlagen aus dem Pokal. Das hat mich dann so gar nicht überrascht. Zeigt aber trotzdem auf der anderen Seite auch, dass mit Meppen zu rechnen ist. Die haben jetzt auch ein paar Spiele schon hoch gewonnen, waren in der zweiten Halbzeit gegen den VfB, als der VfB 1-0 in Meppen gewonnen hat, auch wirklich gut, haben gedrängt. VfB hat da alles reingeworfen. Also ja, wenn ich mal so ein kleines Zwischenfazit nach 8 Spielen einwerfen darf, dann bin ich inzwischen relativ davon überzeugt, dass 3 Mannschaften diese Saison das Ding oben unter sich ausmachen werden. Ich weiß, das ist früh. Da kann man mich später drauf festnageln. Aber ich sehe den VfB jede Woche. Ich habe Meppen, glaube ich, schon 4-5 Mal gesehen und Rochdas in Assel auch gesehen. Und das sind für mich die 3 Mannschaften, die am Ende den Meister und Direktaufsteiger unter sich ausmachen werden. Weil die theoretisch von der Qualität her man so ein bisschen dazu zählt, ne? Kickers Emden hat große Probleme zurzeit. Phoenix Lübeck hat eben jetzt 4-0 verloren. In Drochter sind das für mich auch ein Zeichen. Und so die zweiten Mannschaften, bei denen man immer nicht so genau weiß, woran man ist, die werden immer mal wieder starke Serien haben, weil sie Qualität haben. Aber da lasse ich jetzt mal so, ich schließe auch die Ergebnisse der ersten 8 Spieltage darauf, dass die dieses Jahr nicht dabei sind, ganz oben.
Ja, und das sind ja auch die Mannschaften, die du jetzt genannt hast, die jetzt halt inzwischen sich auch schon so ein bisschen ganz leicht nach den paar Spieltagen jetzt abgesetzt haben. Wie gesagt, VfB Oldenburg, 21 Punkte, damit 2 vor Jeddelo. Und direkt dahinter, glaube ich, jeweils ein Punkt weniger Drochter, sind Assel und Meppen. Das sind halt so das Viererquartett, was sich da vielleicht schon ein kleines, ich glaube 3-4 Punkte Abstand zum...
Ja, wobei es mir da weniger um die Punkte tatsächlich geht.
Auch um die...
Ich habe diese Mannschaften gesehen, Meppen ist stark. Meppen ist stark, Meppen hat Qualität im Kader, ist körperlich gut und wird seine Heimspiele ohnehin fast alle gewinnen mit diesem Publikum im Rücken. Und doch, das Nassel ist auch. Die haben jetzt ein, zwei Mal schon ein bisschen überraschend für mich was liegen gelassen. Finde ich wirklich gut und deswegen glaube ich einfach, dass diese 3, wenn die natürlich immer vorausgesetzt, da sind keine großen, noch größeren Verletzungswellen, der VfB hat ja jetzt schon seine Probleme, wenn die so ihren Grundkader fit haben in der Saison, dann werden die oben bleiben.
Ja, schließe ich mich an, glaube ich auch, das werden die entscheidenden Mannschaften wahrscheinlich, wenn es um den direkten Aufstieg geht. Was
Platz 4, dann SSV Jeddelo.
Ja.
Damit unsere Freunde aus dem Ammerland jetzt nicht meckern, dass sie sie nicht
mitnehmen. Dass du sie nicht genannt hast, dass du ihnen das nicht zutraust. Lars, was hast du gesagt?
Nein, die spielen super. Also ich habe auch Jello natürlich schon 3-4 Mal jetzt gesehen. Viel bessere, viel stabilere Mannschaft als in der letzten Saison. Aber jetzt ernsthaft ganz oben ein Wörtchen mitreden, das sehe ich jetzt noch nicht.
Ich habe übrigens noch eine Statistik. Der VfB Oldenburg hat jetzt in der ewigen Regionalliga-Tabelle den dritten Platz geholt.
Oh.
Und zwar, also jetzt nicht durch dieses Spiel, sondern schon auch durch die englische Woche davor, was ja alles durch die Bank Siege waren, hat der VfB Oldenburg den TSV Havelse überholt.
Ja.
Ist jetzt auf Platz 3 und jetzt natürlich eine Frage an dich. Was glaubst du, wer noch vor dem VfB Oldenburg steht, der ewigen Regionalliga-Tabelle?
Oh, Julian, jetzt kommst du mit solchen Sachen.
Ja. Ich meine, kannst du mal zeigen, ob du hier Experte bist oder ob wir uns über eine Neubesetzung überlegen müssen.
Wer ist denn immer dabei? Weiche Flensburg?
Oh, sehr gut. Platz 1, korrekt. Ah,
sehr gut.
Ja.
Dann habe ich mich jetzt schon mal nicht voll blamiert, nee. Weil Platz 2 habe ich nicht. Lass mich noch einen Moment überlegen.
Mache ich.
Wer ist denn häufig dabei? Ich glaube, der VfB Lübeck war zu häufig raus.
Ja, zu häufig in der dritten Liga auch gespielt, ja. Muss ja.
Meppen natürlich ohnehin zu lange. Ach so, Drochter und Assel. Ist eigentlich auch.
Ist auch ein vorne Thema dabei, aber Spitzung hinter VfB.
Ah. Das nervt mich jetzt. Lass mich noch einen Moment überlegen.
Ja, mache ich.
Kleinen Moment.
Soll ich dir einen Tipp geben?
Ja.
Okay, das ist auch eine Mannschaft, die jetzt aktuell...
Hannover 96-2.
Eine zweite Mannschaft ist richtig, das war die falsche.
Ja, dann muss es ja Werder Bremen 2.
Nein, HSV 2.
Hamburger SV 2? Mhm. Okay.
Die sind auf Platz 2 der ewigen Regionalliga-Tabelle.
Okay, die hätte ich da gar nicht hin verortet.
Ja, also Regionalliga Nord über die
Ja, klar.
Natürlich, ne? Genau. Ja. Und wo wir schon bei den Fragen sind, jetzt haben wir hinlänglich darüber diskutiert, Max Facklam hat offiziell 10 Tore, dabei bleiben wir natürlich auch in unserer Statistik.
Solange ihm keiner das Gegenteil beweist, ist das ein eindeutiges Tor von ihm.
So, und ich habe mir jetzt auch mal den Spaß gemacht, weil wir dürfen ja träumen, wir träumen ja von 15 Saisontoren, von 20 Saisontoren, also wer so startet in die Saison, hat natürlich eine große Hoffnung ausgelöst. Wer war eigentlich der letzte VfB-Stürmer, der einmal 15 Saisontore erzielt hat? Lars. Der letzte VfB-Stürmer mit 15 Saisontoren.
Mike Lukowitz?
Nein.
Oh, Julian, dann ist es schon lange her.
Ja, genau. Deswegen habe ich es rausgesucht, weil ich selber überrascht war, wie lange das dann doch her ist.
Boah, sag mal eine Jahreszahl.
Saison 15-16 war es.
Boah, das ist 10 Jahre ja schon her. Mhm. Krass. Nee, mir fällt es gerade nicht ein.
Der Stürmer war Kifuta Kiala Makangu.
Selbstverständlich.
Genau, damals 16 Tore in 27 Spielen. Und soll ich dir was sagen? Der spielt immer noch.
Ja, das weiß ich. Irgendwo in der Kreisliga hier im Verbreitungsgebiet.
Ganz genau, habe ich auch nochmal nachgeschaut. In Ramslow spielt
er. Ja, genau, Ramslow war es, ja.
Genau, hat da irgendwie auch schon in Testspielen Tore erzielt. Also der kann es nicht lassen. So, und nächste Frage, weil ich gesagt habe, ich träume ja von 20 Saisontoren. Der letzte VfB-Stürmer mit 20 Saisontoren ist nämlich noch länger her.
Marcel Salomo?
Nein, wir reden über die Saison 13-14 jetzt. Also
das ist nicht so lange her.
Nee, Adewaku Menga.
Ah, ja.
Ne, der damals 23 Tore erzielt hat in 32 Spielen, heute 41 Jahre und spielt auch immer noch. Der ist bei seinem Heimatverein TSV Wenne, wird es hoffentlich ausgesprochen, V-E-N-N-E. Spielt dort in der Bezirksliga und hat in 6 Spielen 5 Tore geschossen.
Stark.
Mit 41 Jahren. Da sieht man aber mal, wie lang das schon her ist, dass überhaupt mal ein VfB-Stürmer so viele Tore geschossen hat. Ich glaube, das letzte Mal zweistellig ist ja auch schon ein paar Jahre her.
Ja, ein paar Jahre nicht. Kam er vor 2 Jahren. Das waren, glaube ich, genau 10 Tore.
10 oder 11 waren es, ja.
War allerdings auch offensiver Mittelspieler, kein klassischer Torjäger und ein Teil seiner Tore. Aber die gehören natürlich dazu, kommen von den Foul-Elfmetern, beziehungsweise Strafstößen.
Genau. Dann hattest du mal Daniel Franziskus, der ein paar Tore geschossen hat, mal auch zweistellig. Aber so prinzipiell ist das eine lange Leidenszeit der Stürmer mit 15 plus Saisontoren.
Ja, also du hast ja damit eingeleitet, dass wir angeblich träumen, dass Mats Faklam 15 Tore schießt. Also da kann ich ja Stand heute sagen, wenn er keine 15 Tore schießt, dann wird aber die restliche Saison sehr enttäuschend, wenn er schon 10 nach 8 Spielen hat.
Ja.
Also, ne, also ich glaube, wir können alle davon ausgehen, dass wenn Mats fit bleibt, dann wird am Ende die 2 mindestens vorne stehen.
Absolut, genau. Eine Sache wollte ich hier noch einbauen, wer vielleicht auf die Ergebnisse dieses Spieltags geschaut hat, wird vielleicht darüber gestolpert sein, dass das Spiel zwischen dem Bremer SV und Schöningen nach, glaube knapp 30 Minuten abgebrochen wurde. Das lag an einem medizinischen Notfall auf der Tribüne. Ein Zuschauer hatte da wohl ernsthafte Probleme, ein Rettungswagen ist übers Feld gekommen. Ich habe jetzt nur gesehen, dass es noch keine gesicherten Informationen gibt, wie es dem Zuschauer geht, aber natürlich auch von dieser Seite hoffentlich alles Gute, wir drücken die Daumen.
Wir drücken die Daumen, genau.
Genau, und dann wurde sich halt gemeinschaftlich zwischen den Mannschaften und Schiedsrichter entschieden, das Spiel nicht wieder anzupfeifen. So, kommen wir dazu, dass der VfB Oldenburg einen Nationalspieler hat, Lars.
Ja.
Das können wir auch nochmal erwähnen.
Im Grundsatz ist mir das bewusst gewesen, aber als es dann in der Woche davor, also jetzt vor dem Heimspiel gegen den HSC, hieß Steven Menta, zweiter Torwart, nicht dabei, wird einem das nochmal so in Erinnerung gerufen. Ne? Ja, war auf Nationalmannschaftsreise, WM-Qualifikation mit Togo.
Und er hat 90 Minuten gespielt.
Nicht so erfolgreich, aber er hat gespielt. Also jetzt mal ernsthaft, Er stand im Tor bei Togo, also ist doch geil.
Also das muss ja auch, also das fände ich übrigens auch mal spannend, wenn der vielleicht mal hierher kommen könnte, erzählen könnte, wie sowas ist. So eine Nationalmannschaftsreise, Togo, du spielst zu Hause, glaube ich, war zu Hause, bin ich mir nicht sicher. Aber ne, das wäre ja auch nochmal bestimmt ein Erlebnis, was du halt nicht so oft in deiner Karriere bekommen kannst.
Die Einladung ist hiermit ausgesprochen.
So, finde ich gut. Nein, genau.
Gegen Mauretanien verloren und haben auch leider in ihrer Gruppe, glaube ich, keine ernsthafte Chance auf die WM-Qualifikation.
Streich das Ernsthafte, haben keine Chance mehr.
Mhm. Man müsste unter die ersten 2 kommen und ich glaube, der Rückstand ist über 10 Punkte oder so.
Ja, genau. Nach 7 Spieltagen steht Togo mit 4 Punkten auf dem 5. von 6 Rängen und Zweitplatzierter ist 15 Punkte, also 11. Ja. Das wird nichts mehr. Auch
spielen
wenn
jetzt
sie
am Dienstag nochmal gegen Sudan.
Also wenn diese Folge rauskommt, am heutigen Dienstag, wir nehmen am Montag auf, haben sie noch ein Spiel gegen Sudan, aber es ist davon auszugehen, dass das alles nichts mehr wird, aber trotzdem eine tolle Erfahrung.
Ja, absolut und cool. Und du hast recht, wir sollten da zeitnah mal drüber sprechen.
So, finde ich nämlich auch. Also, du weißt, du hast eine Aufgabe bekommen. Dann würde ich noch eine Sache hier einbauen wollen, weil ich es ganz interessant finde, weil es immer wieder hier rumkursiert. Es gibt ja nun mal diese Initiative zu einer Aufstiegsreform in den Regionalligen. Ich glaube, der Slogan ist da, Meister müssen aufsteigen.
Das sagt mir was.
Das sagt dir was, sehr gut, Lars. Genau, da so die treibenden Kräfte dahinter sind Rot-Weiß Oberhausen und der Chemnitzer FC. Die haben das so ein bisschen initiiert. Inzwischen sind da, glaube ich, über 40 Mannschaften haben sich da angeschlossen, auch welche aus der zweiten und dritten Liga. Der VfB ist auch dabei.
Ja.
So, und ich komme jetzt drauf, weil die hatten jetzt am Wochenende tatsächlich nochmal ein Testspiel, diese beiden Mannschaften gegeneinander, um darauf aufmerksam zu machen. Und da gibt es jetzt inzwischen auch, naja, ich würde jetzt sagen, keine großen Veränderungen, aber es wurde dann zumindest immerhin kommuniziert, dass es inzwischen eine Arbeitsgruppe beim DFB gibt, auch durch diese Initiative, durch die Aufmerksamkeit der Initiative, die sich zumindest mal mit dem Thema Aufstiegsregelung auseinandersetzen soll, ob es da Änderungen geben wird. Magst du einmal erzählen, wie aktuell die Regelung ist in den Regionalligen?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass es tatsächlich inzwischen ja so einen Fahrt aufgenommen hat, dass ich wirklich glaube, dass sich da was tun wird. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als das Thema wieder aufkam, nochmal neu angeschoben wurde, waren so die ersten Reaktionen, ach komm, das Thema hatten wir schon so häufig und da wird sich so schnell nichts ändern und so weiter. Ja, kann man versuchen, aber die Situation ist festgefahren zwischen den Regionalligen und der dritten Liga und so weiter. Aber da hat sich jetzt wirklich was formiert, was ja auch regelmäßig für eine öffentliche Wirkung sorgt, das wirklich gut aussieht. Aktuelle Regelung ist, glaube ich, den meisten bekannt. Der Regionalliga West und der Regionalliga Südwest Meister steigt jeweils jede Saison immer direkt auf. Aber die anderen drei Regionalligen, es gibt ja 5 Regionalligen in Deutschland, Bayern, Nordost und Nord spielen in einem Rotationsverfahren immer am Ende der Saison noch Playoffs. Das heißt also, zwei Meister steigen nicht direkt auf. Der dritte ist dann der Glückliche. In dieser Saison zum Beispiel ist ja der Nordmeister der Glückliche, der direkt aufsteigen kann. Heißt aber, zwei Mannschaften, die Meister werden, können bis zum Ende der Saison nicht damit planen, ob sie nächste Saison in der dritten Liga spielen oder in der Regionalliga jeweils. Abgesehen vom Planen, was das natürlich alles sehr schwierig macht, werden sie auch einfach um den Lohn der ganzen Saison gebracht, wenn sie dann eben verloren haben. Im Norden hier kennen wir das Gefühl gar nicht mehr, weil tatsächlich der Nordvertreter in den letzten Jahren fast immer gewonnen hat. Ich glaube, so nahezu immer. Havelse, Lübeck, VfB.
Aber ja, einfach unfair, ne? Also, dass du halt auch als Meister nicht aufsteigen kannst, wenn du dieses Relegationsspiel verlierst. So, dann ist es vorbei.
Es ist halt die Diskrepanz, dass es dann es gibt fünf Meister und es gibt nur 4 Absteiger aus der dritten Liga. Und die dritte Liga lässt sich davon auch nicht abbringen, dass es irgendwie in irgendwelchen Verhandlungen mal 5 Absteiger geben könnte. Das ist ganz klar festgesetzt. Die hat damals auch den ein oder anderen, ja, das ein oder andere Entgegenkommen gemacht und so weiter. Das heißt, da bleibt es bei 4 Absteigern. Das heißt, es muss eine Regelung geben, wie es nur 4 Meister gibt. Und das bedeutet halt, im Zweifel, und darauf läuft es scheinbar hinaus, dass die Regionalligen nochmal ein bisschen neu eingeteilt werden, dass halt ein Teil vom Nordost mit in den Norden geht, ein Teil von Nordost mit nach Bayern gezogen wird. Und dann hätte es eben nur noch 4 Regionalligen, 4 Meister, alle können direkt aufsteigen.
Genau, das ist so das Ziel der Initiative, Regionalligen von 5 auf 4 reduzieren, neue geografische Aufteilung und dann 4 Staffeln, wahrscheinlich 20 Mannschaften und dann, dass man dadurch den direkten Aufsteiger hat. Es gibt auch andere Ideen, habe ich gelesen, so eine Art Playoff-Runde der 5 Regionalligameister. Da gibt es dann neue TV-Rechte, wo dann Gelder an die Mannschaften ausgeschüttet wird, um dann auch nur 4 Aufsteiger auszuspielen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht das Ziel dieser Initiative.
Das finde ich ehrlicherweise wenig zielführend.
Genau, ja, aber die wollen natürlich noch ein bisschen, also das, die Ansatz ist noch ein bisschen mit Geld verdienen, indem man dieses als TV-Rechte nochmal als wie so Playoff-Turnier aus.
Ne? Ja, okay, also habe ich eine tolle Saison gespielt, kriege am Ende noch ein bisschen Geld
nicht auf, und steigt dann wieder nicht auf. Okay. Genau, oder auch eine Aufstockung der dritten Liga auf 22 Teams mit dann 5 Absteiger, hast du schon erzählt, dass das jetzt nicht gerade bei den Drittligisten auf ganz große Gegenliebe stößt. Deswegen ist, glaube ich, die realistische Variante.
Die Variante finde ich tatsächlich sehr unrealistisch, ja.
Genau, aber nur das der Vollständigkeit halber, dass das Thema auch weiterhin am Kochen ist und mal schauen.
Ja, das ist ja auch gut so. Es hat wirklich eine Fahrt aufgenommen, die ich am Anfang nicht für möglich gehalten hätte. Also es ist ein ganz wichtiges Datum ist da, ich meine, es ist der 9. November, auf jeden Fall November ist ein DFB-Bundestag, darüber wird offiziell da nochmal da gesprochen. Es gibt auch wirklich positive Stimmen aus dem DFB, auch Präsident Bernd Neuendorf hat gesagt, ja, da müssen wir ran. Also das sieht echt ganz gut aus.
So, genau. Auch darüber werden wir oder besser gesagt ihr in der Sportredaktion bei der Nordwestzeitung natürlich weiterhin berichten, wenn sich da was tut. Und lass uns jetzt wieder zum VfB zurückkehren, denn das nächste Spiel wartet nicht. Am Freitag geht's zum, kann auch schon fast Nachbarschaftsduell sagen, gegen Blau-Weiß-Lohne.
Ja, viele unschöne Erinnerungen mit Blau-Weiß-Lohne.
Ja, Lars, erstmal muss ich ja sagen, ich hab da sowas im Kopf. Da war ich nicht dabei, aber so vor der Saison hast du irgendwie so Meisterschaftskandidaten, überraschende. Welche Mannschaft hast du da nochmal genannt? War das Blau-Weiß-Lohne als Meisterschaftskandidat?
Dass die mich so an der Nase durch die Manege führen, ne? Das hätte ich wirklich nicht gedacht.
Da sieht man mal wieder deine Fußball-Expertise.
Ich hab gedacht, ich hau mal einen Hot-Take raus.
Ja.
Die haben sich gut verstärkt im Sommer. Martin Kubilanski, Pelle Hoppe, Luca Zander, Johannes Saber. Jetzt haben die noch ausgeliehen Yannick Zamel vom MSV Duisburg. Da sind wirklich Top-Namen für die Regionalliga Nord dabei. Ich finde nach wie vor, dass sie mit Uwe Mörler einen super Trainer haben. Immer wenn ich den sehe, Ansprachen von ihm höre oder auch einfach mal Pressekonferenzen, da kommt für mich richtig was rüber. Aber ganz schwacher Saisonstart bis jetzt, für meinen da früher halten. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich weiß, dass ein Meisterschaftstipp jetzt Blau-Weiß-Lohne eher eine Außenseitermeinung war.
Jetzt rede ich da nicht raus.
Aber so schwach hätte ich sie wirklich nicht erwartet.
Genau.
Und ich habe auch ein bisschen gelesen am Wochenende, ja, die Stimmung wird schlechter.
Oh, ist das so? Okay.
Ja, die haben jetzt gerade 6-2 bei Werder Bremen 2 verloren. Und ich habe mir hier mal 2-3 Zitate von Uwe Mörle rausgeschrieben. Ich hätte nach den Vorzeichen nicht gedacht, dass wir hier mit einem 6-2 nach Hause fahren. Das ist alles ziemlich merkwürdig.
Merkwürdig?
Mhm. Alles ziemlich merkwürdig. Dass wir so in unsere Einzelteile zerfallen, ist bedenklich und wir sind wahnsinnig konteranfällig. Das sind schon so
deutliche also Kritik auch, ne?
So diese merkwürdig und bedenklich, also das ist schon, da rumort es schon ein bisschen.
Ja.
Auch gelesen den Fakt, 6 Gegentore hat Lohne noch nie in seiner Viertliga-Zugehörigkeit kassiert. Also ist auch für mich eine Mannschaft, die eigentlich für eine gute Defensive stand, zumindest in den letzten Jahren. Ja, keine Ahnung, da haben irgendwie diese Umstellungen, die Verpflichtungen, haben da schon irgendwie zu ein bisschen Unruhe geführt, mit der die Mannschaft scheinbar nicht klarkommt.
Genau, Blau-Weiß-Lohne aktuell Tabellenzwölfter mit 9 Punkten, ein Tabellenplatz vor Kickers Emden, die aber noch ein Spiel weniger haben.
Ja, und wenn ich mir so die Ergebnisse halt dazu angucke, ne, 0-5 bei Phoenix Lübeck verloren, jetzt 2-6 bei Werder 2 verloren. Das sind so die hohen, 2-3 im Heimspiel gegen HSC Hannover verloren, die haben wir jetzt gerade gesehen. Die haben so 2 gute Ergebnisse, sag ich mal, wo man eigentlich nur 2 gute Ergebnisse. 2-1 gegen Hannover 96, 2 ist ein gutes Ergebnis. Und auch 3-1 bei Weiche Flensburg ist wirklich ein gutes Ergebnis. 1-0 gegen St. Pauli 2 wird so ein gezitterter Arbeitssieg gewesen sein, der beeindruckt mich jetzt noch nicht so.
Ja.
Aber da kommen die 9 Punkte dann letztlich her. Ja, wirkt alles reichlich instabil, haben dazu dann jetzt am Freitag eben das Heimspiel gegen den VfB und am Mittwoch der Woche darauf das Pokalspiel gegen Drochters und Assel.
Oh ja.
Ja, liegt Freitag bis Mittwoch, da liegt genug dazwischen, aber kann man auch immer so ein bisschen noch einen kleinen anderen Fokus im Hinterkopf haben. Wir werden sehen. Ich finde, es viel, von der Form her spricht viel dafür, dass der VfB eine gute Chance hat zu gewinnen, aber, und das meinte ich am Anfang, letzte Saison, glaube ich, 1-0 verloren in der Endphase von Fuad Kilic hier als Trainer beim VfB. Davor die Saison im Landespokal-Halbfinale eines der legendären Elfmeterschießen verloren, wo keiner der Schützen getroffen hat. Also das war immer eine schwere Aufgabe die letzten Jahre in Lohne. Es wird auch jetzt am Freitag Flutlicht, Lohne, das wird jetzt ganz sicher keine einfache Aufgabe. Aber die Form spricht schon sehr für den VfB.
Ja, braucht man nicht drum rumreden, dass man da als VfB Oldenburg eigentlich mit 3 Punkten plant. Muss man natürlich. Ja,
und
naja,
das sag mal dem Trainer oder der Mannschaft.
Naja, sollte
dass man da mit 3 Punkten plant.
Ja, das ist natürlich kein Selbstläufer ist, aber das ist eine Partie, wo man davon ausgeht, dass man, also die Punkte musst du sammeln, wenn du aufsteigen willst. So, darüber brauchen wir jetzt ja auch nicht reden.
Die Aussage ist in Ordnung.
Ja, gut. Dann ändere ich das darauf ab, Lars. Aber wie ist Blau-Weiß-Lohne? Würdest du sagen, dass Fossi da wieder die offensivere Variante wählt? Oder siehst du einen Kniestock, der vielleicht dann sogar mal in die Startelf rutscht, weil er sagt, ich möchte lieber defensiv abgesichert sein?
Ja, ich sehe ja grundsätzlich Nico Kniestock, wenn er richtig fit ist, in der Startelf.
Die Frage, ob es jetzt schon ist, ne?
Ja, er hat jetzt immerhin ne Halbzeit eingewechselt.
Genau.
Davor hat er, glaube ich, eine halbe Stunde bekommen, jetzt 45 Minuten. Da liegt jetzt eine lange Trainingswoche zwischen. Nee, eine kurze Trainingswoche, fällt mir gerade auf. Trotzdem liegt eine Trainingswoche zwischen. Die Fitness wird immer mehr werden. Ich kann mir schon vorstellen, auswärts in Lohne, dass vielleicht Nico diesmal von Anfang an spielt. Rafa Brandt macht es super, aber es ist ja nicht seine Position. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wir werden sehen, vielleicht sagt man auch, die Mannschaft funktioniert, Rafa Brandt funktioniert auch links hinten. Ich lasse das erstmal so durchlaufen. Ich könnte mir dennoch einen Wechsel gut vorstellen. Dann wäre wiederum die spannende Frage rechts vorne.
Genau.
Da würde dann eigentlich wieder Rafa Brandt spielen, der ja wirklich auch top in Form ist zurzeit.
Oder Lino Schäfer.
Würde dann eben wieder Lino Schäfer verdrängen. Mhm. Das wäre so die interessanteste personelle Frage, sag ich mal.
Ja. Wir werden es am Freitag sehen. Ich will natürlich noch einen Tipp von dir hören. Was glaubst?
Ja, ich glaube, wirklich ein gutes Gefühl. Allerdings, Abwehr fehlt ein bisschen was. Ich mache mal einen 1-3.
Ja, ich wäre auch bei 2-1 Oldenburg gewesen. Natürlich 2-mal Facklam, ist klar.
Soll ich dir ein Trikot holen?
Ja, gern, würde ich nehmen. Nein, ich bin einfach glücklich, dass der VfB mal wieder so einen Knipser hat. Da darf man doch mal glücklich sein, solange er die Tore macht.
Ja,
ja, also, wir werden es sehen. Auch spannende Spiele, wie gesagt, Drochters und Assel, die hast du ja auch noch genannt. Die spielen bei Weiche Flensburg. Jedlo muss nach Hannover 96-2. Ist auch eine schwierige Aufgabe. Phoenix Lübeck gegen Bremer SV. Und wen haben wir noch da oben genau? Meppen muss zu Werder Bremen 2. Muss man auch erstmal gewinnen.
Oh, das finde ich tatsächlich ein sehr interessantes Spiel. Ja. Werder, haben wir gerade drüber gesprochen, 6-2 gegen Blau-Weiß-Lohne gerade gewonnen. Hm. In der Truppe steckt definitiv richtig, richtig Qualität. Die Jugend hat ja auch den Pokal da letztes Jahr gewonnen, da sind einige von hochgekommen. Das finde ich ist eine schwere Aufgabe für Meppen tatsächlich. Da ich Meppen ja wirklich hoch auf dem Zettel habe beim Thema Meisterschaft, finde ich das wirklich interessant, wie das ausgeht.
Ja, glaube ich auch. Ne? Und Werder Bremen 2 ist wirklich eine Mannschaft, da musst du erstmal gewinnen. Lars, ich würde sagen, damit haben wir doch das wieder alles erörtert hier zum VfB. Oder hast du noch was auf deiner Liste?
Nö, ich bin fertig.
So, wunderbar, haben wir das auch geschafft. Lars, dann, es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Auch an dieser Stelle, Henning, hoffentlich bist du bald wieder da. Weiterhin gute Besserung. Und genau, wenn ihr wollt, hört man dich dann nächste Woche wieder mit einem Spieler des VfB Oldenburg.
Da gehen wir mal von aus. Alles klar, bis denn. Ciao, ciao.
Tschö.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.